Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Fever Pitch, der Fußballpodcast. Heute mit Malte Asmus.
Freitag geht's endlich los. Die Europameisterschaft 2024 in Deutschland startet mit dem Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland. Jetzt bleiben Bundestrainer Julian Nagelsmann also nur noch wenige Tage, um die letzten offenen Fragen zu klären in Sachen Startelf, denn die ist ja, Zitat Nagelsmann, noch nicht in Stein gemeißelt. Und wir helfen ihm dabei heute im Fever Pitch Podcast, können ihm vielleicht ein paar Entscheidungshilfen da an die Hand geben. Und das machen wir heute mit einem Experten, der die Nationalmannschaft schon lange verfolgt beziehungsweise genau beobachtet, Jan-Christian Müller, der Nationalmannschaftsreporter der Frankfurter Rundschau. Hallo.
Ja, schönen guten Morgen, Malte.
Schön, dass du dabei bist. Seit 2001 machst du das mittlerweile für die Frankfurter Rundschau, aber Nationalmannschaft begleitet dich schon länger. Kannst du dich noch an dein erstes Länderspiel erinnern?
Ja, sowas vergisst man ja nicht. Das war noch zu meiner Zeit beim Weserkurier, wo ich volontiert habe und dann als Redakteur begonnen habe. Und 1989 hat Deutschland das entscheidende Qualifikationsspiel gegen Wales damals gehabt. Am 15. November, es war mein 26. Geburtstag, es war 6 Tage, nachdem die Mauer gefallen ist. Man muss sich das mal vorstellen. Es war eine historische Zeit. Ich werde nie vergessen, wie das ganze Stadion damals die Nationalhymne gesungen hat. 6 Tage, nachdem absehbar war, dass Deutschland wieder ein Land wird. Und das hat mich natürlich emotional damals unglaublich mitgenommen. Am Ende hat Deutschland mit Ach und Krach gegen Wales gewonnen. In der Schlussphase hatte Wales noch Riesenchancen. Und wenn eine dieser Chancen zum Tor geworden wäre, wäre damals Deutschland unter Franz Beckenbauer nicht zur WM 1990 gefahren.
Aber es ist ja gut gegangen, wie wir alle wissen. Und ja, ein holpriger Auftakt bzw. holprige Vorbedingungen müssen also gar nicht so schlecht sein. Ist das eine Parallele zu heute?
Ja, es ist ja oft so gewesen, dass vor großen Turnieren man gar nicht so besonders optimistisch war. Wenn wir uns an die WM 2006 erinnern, der März war damals das 1-4 in Florenz gegen Italien. Auch unmittelbar vor der WM ging es darum, kann Michael Ballack spielen, der dann im Eröffnungsspiel nicht gespielt hat. Das vorletzte Testspiel gegen Japan 2-2 in Leverkusen. Deutschland hinten Scheunentor weit offen. Wir hatten die gleichen Debatten eigentlich auch vor der WM 2014, als ganz viele Spieler verletzt waren, als es einen schlimmen Unfall damals im Pasaya-Tal gegeben hatte. Also ja, wir kennen das ehrlich gesagt, dass vorher so ein mulmiges Gefühl da ist und nicht unbedingt das ganze Land super optimistisch ist.
Gehört dazu, ist vielleicht auch so ein bisschen ja deutschlandtypisch?
Ehrlich gesagt glaube ich, dass das in allen großen Fußballländern so ist. Also ich kenne das aus England. Genauso, da ist jetzt übrigens die Stimmung auch gerade nicht gut. Die haben nämlich in Wembley zu Hause verloren, 0-1, ihr letztes Testspiel. Jack Grealish ist aussortiert worden. Da ist die Stimmung auch gerade ganz mau. Mein Sohn ist gerade in Newcastle zum Praktikum und erzählt mir, dass da überhaupt... Dass die Fußballkultur dort super ist, aber jetzt die Befürchtung auch so ist, so ähnlich wie in Deutschland. Oh, wird das mal was.
Das Thema des Tages.
Du hast eben schon den leichten Vergleich zu 2006 gezogen, also von den Grundvoraussetzungen. Glaubst du denn, dass auch diese EM, ja, oder wieder so ein Sommermärchen wird? Das wird ja überall jetzt diskutiert. Kann das nochmal so werden? Ist das überhaupt was, was du noch hören kannst?
Ja, kann ich schon. Ich habe mich da auch viel mit beschäftigt, habe jetzt auch die Wetterkarte mal angeguckt. Für München sind jetzt nur 19 Grad angezeigt für den Freitag gegen Schottland. Das ist jetzt nicht das, was wir damals erlebt haben gegen Costa Rica, als Philipp Lahm ja mit seinem Tor, als er von links eingedreht ist und mit seinem etwas stärkeren rechten Fuß genau in den Winkel getroffen hat, als das so begründet wurde. Ja, natürlich macht mir jetzt auch die gesellschaftliche Situation sorgen, die politische Situation. Wir hatten jetzt gerade die Europawahlen, die mich schon betroffen gemacht haben, der Ausgang. Das war 2006, war das erste große Turnier im Vereinigten Deutschland, obwohl damals auch eine Woche vorher kein Mensch hätte erkennen können, dass es dass es mal irgendwann als Sommermärchen in die Geschichte eingehen wird. Aber jetzt, ich finde die Vergleiche, das war klar, dass das passiert, weil das ist das Größte, was wir jetzt erleben, die EM, das größte sportliche Ereignis in diesem Jahrzehnt. Also ich kann das schon hören, aber ich befürchte, dass es nicht ganz genau das Gleiche wird.
Viel von der Stimmung hängt natürlich dann vom Eröffnungsspiel ab, ne? Wie damals gegen Costa Rica, wo dann ja auch letztlich so ein Damm gebrochen ist, dass plötzlich diese Begeisterung dann eben kam. Jetzt gegen Schottland müsste dann auch so ein Brustlöser werden.
Also ich finde den Gegner dafür optimal. Die Schotten sind ja auch relativ ersatzgeschwächt. Ich glaube, das ist schon ein Gegner, den man schlagen kann. Der Druck ist natürlich immens. Die Erwartungshaltung ist groß. Wie gehen die Spieler damit um? Ja, also das ist auch nicht so einfach. Ich merke das selbst auch als Journalist, dass das eine Drucksituation ist. Das ist was anderes als ein normales Fußballspiel. Aber die Bereitschaft zur Begeisterung in der Bevölkerung, die ist, glaube ich, total da. Das hat man auch in Mönchengladbach gemerkt. Da schießt der Groß kurz vor Schluss das 2:1. Und all das, was in der ersten Halbzeit passiert war, schien komplett vergessen. Die Leute lagen sich in den Armen. Und das ist auf jeden Fall gegeben, dieses völlig losgelöst Gefühl, das bringen die Menschen mit derzeit, die Bereitschaft dazu.
Man hat ja die letzten Wochen und Monaten dann auch so das Gefühl, oder vielleicht auch in den letzten Jahren schon, die deutsche Mannschaft muss nicht nur gewinnen, die muss dann auch begeisternden Fußball spielen, das muss dann auch alles vom obersten Board dann auch sein. Kann das sein, dass vielleicht dann auch zu so einer EM, zu einem Turnier dann eher so ein Pragmatismus dann irgendwann auch bei den Fans einsetzt, dass sie sagen, ja, Hauptsache gewonnen. Hauptsache Punkte, Hauptsache K.O.-Runde.
Das glaube ich auf jeden Fall, dass dass ein ganz normaler, profaner Sieg reichen würde. Das haben wir jetzt auch gegen Griechenland gesehen. Das haben wir auch bei der WM 2006 gegen Polen erlebt. Das war damals das zweite Spiel, als Oliver Neuville nach in der 92. Minute das 1:0 macht und ich damals in Dortmund das Gefühl hatte, dass das Stadion, das hebt echt jetzt ab. Also so einen lauten Torschrei habe ich in meinem ganzen Leben noch nie erlebt. Und also die Bereitschaft ist da. Und nach all den Jahren, die wir jetzt ja auch hinter uns haben, seit 2018, muss man ja sagen, es ist keine Erfolgsgeschichte mehr der Nationalmannschaft. Deswegen ist jetzt sozusagen die Erwartungshaltung nicht, dass die Mannschaft die Sterne vom Himmel spielt.
Kannst du die Situation aktuell mit einem der anderen Turniere vergleichen, die du verfolgt hast? Also wenn man mal überlegt, 2004 vielleicht, obwohl da ist Deutschland ja als Vize-Weltmeister zur Europameisterschaft gefahren und dann ja gnadenlos abgestürzt.
Ja, 2004 war die Erwartung nicht groß. Mhm. 2002 war sie ganz klein. Damals, da hatten wir 2000 die EM erlebt. Unter Erich Ribbeck, Rumpelfüßler, große Reformen, die dann im deutschen Fußball initiiert wurden. Ich würde es dann doch immer am ehesten mit 2006 schon vergleichen. So ein Gefühl, dass man nicht ganz genau weiß, wo steht die Mannschaft so ganz genau. Ja, schon große Hoffnung, aber auch so ein Bangen. Das passt so.
Wo würdest du denn sagen, steht sie fußballerisch jetzt, wenn du die beiden Spiele Ukraine, Griechenland dann nochmal Revue passieren lässt? Du hast die erste Halbzeit gegen Griechenland eben schon erwähnt. Das war ja nun alles andere als gut und alles andere als Euphorie machen.
Ja, wir haben uns natürlich alle samt mitreißen lassen von den beiden Spielen im März in Frankreich und gegen die Niederlande, weil die so organisiert waren, weil Toni Kroos zurückgekehrt war und man den Eindruck hatte, der sorgt jetzt für einen derartigen Klebstoff in der Mannschaft, dass der wird immer halten. Dieses Patex wird auch auf jeden Fall bis in den Sommer halten. Jetzt das Spiel gegen die Ukraine haben wir auch alle sehr wohlwollend verfolgt, das 0:0 in Nürnberg. Und dann dieses Spiel in Mönchengladbach gegen Griechenland hat mich dann schon überrascht in der Art der fehlenden Organisation in der Defensive, dass die Griechen doch sehr einfach auch vors Tor gekommen sind. Ähnlich wie die Japaner beim 1:4 unter Hansi Flick. Das war wieder so ein Rückfall, den ich eigentlich ehrlich gesagt nicht erwartet hatte. Aber dann hat die zweite Halbzeit natürlich auch eine größere Widerstandskraft demonstriert als noch unter Hansi Flick in der Zeit. Denn das haben wir dann auch an den Einwechslungen gesehen, die gut funktioniert haben. Daran sieht man so die ganze Bandbreite dieser Mannschaft.
Dass erst die Einwechslung kommen mussten, damit das Spiel dann die richtige Richtung nimmt. Spricht jetzt auch nicht unbedingt für Nagelsmanns erste Elf, die er zumindest mal im Kopf zu haben schien. Oder wie würdest du es sehen?
Ja, aber vielleicht spricht es ja gerade doch dafür, dass jeder Spieler genau weiß, was sein Job ist im Moment. Also die Einwechselspieler, die setzen sich nicht enttäuscht auf die Bank zum Start eines Spiels, sondern wissen genau, ich beobachte jetzt sehr präzise das Spiel, welche Aufgabe könnte auf mich zukommen, welchen Job könnte ich dann verrichten müssen in der zweiten Halbzeit. Wir haben das bei Groß gesehen, wir haben das bei Führich gesehen gegen die Ukraine, bei Bayer. Also das würde ich so sehen, dass ich meine, im Fußballspiel, man muss ja einen Gegner auch ein bisschen müde spielen. Also es zählt ja schon dazu, was dann so die Mannschaft der ersten Halbzeit oder der ersten 60, 70 Minuten getan hat, damit dann die Mannschaft der letzten 20 Minuten auch erfolgreich sein kann und vielleicht ein Spiel auch mal drehen kann.
Diese zugewiesenen Rollen, die Nagelsmann den einzelnen Spielern offenbar dann auch in Einzelgesprächen natürlich mitgeteilt hat. Ist das das große Plus von Nagelsmann, was er jetzt neu eingeführt, will ich nicht sagen. Ich glaube, die anderen Trainer haben es auch, aber das wird bei Nagelsmann ja jetzt besonders thematisiert und besonders rausgestellt, dass er eben das, was vielleicht auch viele vergleichen es mit dem Vorbild Gordon Herbert vom Basketball, der das ja mit seinen Spielern auch gemacht hat und sie so zum WM-Titel gecoacht hat. Ist das bei Nagelsmann aus deiner Sicht was Besonderes oder hat man das nur früher nie so wahrgenommen, beziehungsweise haben die Spieler das nicht so umgesetzt, was ihnen da gesagt wurde?
Ja, Nagelsmann hat es halt auch im März durch die Kaderbekanntgabe, dadurch, dass er Hummels und Goretzka nicht mitgenommen hat, weil er eben gesagt hat, die beiden sind so große Alpha-Tiere, die möchte ich nicht ein ganzes Turnier nicht in der ersten Reihe haben. Kommen die damit klar, die ganze Zeit in der zweiten Reihe zu sitzen? Dann hat das natürlich auch besonders thematisiert, dieses Topic. Tatsächlich hat aber Joachim Löw bei der erfolgreichen Weltmeisterschaft 2014 eigentlich ähnlich gehandelt. Es war nicht so ein großes Thema, aber er hat damals in einer der ersten Pressekonferenzen in der Nähe des Campo Bahia in Santo André im Pressezentrum auch gesagt, ich habe da meine Spezialkräfte auf der Bank. Und das hat genauso funktioniert, wenn man dann sich das Turnier anguckt, dass dann Leute wie Schürrle und Götze diese Spezialkräfte waren, die dann eingewechselt wurden und am Ende den Titel gebracht haben. Also das ist schon eine ganz gute Strategie, dass man, gerade wenn man so einen großen Kader, jetzt ist der Kader ja noch größer, damals waren es 23, jetzt sind 26 Leute, dass man da halt nicht zu viele Unzufriedene auf der Ersatzbank hat, sondern Leute, die sozusagen darauf brennen, auch in 10 Minuten ihre Arbeit zu machen und dann auch damit zufrieden zu sein.
Jetzt hat er die Rolle des Stammtorhüters ja auch im März fest an Manuel Neuer vergeben. Jetzt kommen diese ganzen Fehler, die Neuer in den letzten Spielen, in den letzten Wochen und Monaten dann gesammelt hat. Und wenn man mal so generell auf Neuers Entwicklung in den letzten Jahren seit WM-Beginn vielleicht einfach mal guckt, in Katar, wo er ja auch an 3 von 5 Gegentoren jetzt nicht komplett schuldlos war oder wo er jetzt auch sich nicht besonders hat auszeichnen können. War es klug, Neuer tatsächlich so zur unumstrittenen Nummer 1 zu machen? Und würdest du aus deiner Sicht das jetzt kurz vor dem Turnier nochmal in Frage stellen? Nagelsmann lehnt ja jegliche Diskussion darüber brüsk ab, was ich auch verstehen kann. Wie siehst du das?
Ja, eigentlich muss man bei Neuer schon bei 2018 anfangen, als er eine lange Fußverletzung hatte in der Saison davor. Erst ganz kurz vor der WM fit wurde. Ter Stegen wurde wieder ins zweite Glied zurückversetzt. Ich erinnere mich noch gut, wie im Trainingslager in Eppan war das damals, Löw auf dem Trainingsplatz ein langes Gespräch mit Ter Stegen geführt hat. Du bist wieder die Nummer 2, Manu steht im Tor und ehrlich gesagt, Neuer hat keine besonders überragende WM 2018 damals schon gespielt. Damit stand er sicher nicht alleine. Ich erinnere mich an das Ausscheiden gegen Südkorea im letzten Vorrundenspiel gegen Südkorea in Kasan, als Neuer dann in der Nachspielzeit plötzlich auf links außen auftauchte, in seiner Verzweiflung noch eine Flanke schlagen wollte. Die Südkoreaner wehren ab und mit dem Konter fällt das 2-0. Deutschland ist ausgeschieden. Dann die von dir schon angesprochene WM in Katar, dazwischen die EM 21, als er ganz normal gehalten hat. Und klar, und jetzt die letzten Spiele gegen Real Madrid in Hoffenheim, gegen die Ukraine, dieser Lapsus und jetzt dieses Spiel, das hätte so niemand erwartet. Und ich stimme dir zu, jetzt noch wieder einen Wechsel vorzunehmen, würde zu viel Unruhe bringen. Also dieses Basta von Nagelsmann kann ich schon verstehen, weil er jetzt nicht alles umwerfen will. Aber natürlich kann das auch zum Problem werden. Der Druck ist jetzt riesig auf Neuer.
Wobei er natürlich jemand ist, der mit Druck auch immer umgehen konnte in seiner Karriere. Und man muss natürlich auch sehen, klar sind die Fehler dabei, aber es waren ja auch einige Weltklasse-Paraden dabei, sowohl gegen Real Madrid. Das hätte ja da bei den Bayern auch schon viel früher klingeln können, wenn Neuer da nicht in der ersten Hälfte mehrere Großchancen vereitelt hätte. Und auch jetzt in den Länderspielen, da waren ja auch gute Paraden dabei. Griechenland schon ganz früh dann in der ersten Hälfte, wo er dann auch zweimal mit tollen Reflexen da geglänzt hätte. Also das ist so ein
gut, hat Ter Stegen natürlich auch in den Spielen im März. Da waren auch ein, zwei überragende Paraden dabei und der hat dann halt keinen Fehler gemacht danach. Also ist natürlich klar, dass ich einen Torwart auch an seiner Zuverlässigkeit messe. Ja. Und die hat, das muss man klar sagen, die hat Neuer in den letzten Spielen nicht präsentieren können. Weder in den Länderspielen noch im Verein, weder in der Champions League noch in der Bundesliga. Ja. Das ist halt das, was ich verlange auch oder erwarte auch als Mitspieler. Ja. Natürlich, dass er auch mal den einen oder anderen Unhaltbaren hält. Das Neuer ist der Torwart, der die letzten 10 Jahre sozusagen den Weltfußball im Tor bestimmt hat. Der so gut wie der, das, was der kann, das konnte niemand anderes. Aber das ist halt auch, das muss ich auch sagen, das sage ich jetzt bewusst auch in der Vergangenheitsform. Ja. Und auch da hast du recht, hat eigentlich immer gezeigt, dass er mit Druck super umgehen kann, aber der Druck jetzt, der ist nochmal echt ein ganz anderer, glaube ich.
Zumal ja das Eröffnungsspiel dann auch in München stattfindet, alles sowieso vor Heimpublikum stattfindet. Aber im Prinzip ist es ja auch so, Nagelsmann war ja jemand, der jetzt zuletzt für das Leistungsprinzip stand und wurde ja gesagt, endlich mal einer, der nicht nur auf irgendwelche alten Meriten Wert legt. Bei Neuer weicht er dann aber davon ab.
Ja, weil ihm jetzt nichts anderes übrig bleibt. Wenn er jetzt einfach nach dem operativen Geschäft geht, das, was jetzt gerade so läuft, er sieht halt das Potenzial von Neuer. Mhm. Das Potenzial ist natürlich Weltklasse, aber das, was er derzeit geliefert hat, nicht. Und er kann jetzt nicht alles umwerfen. Er kann nicht die gesamte Hierarchie umschmeißen und den Torwart rausnehmen. Wie eng der Draht da jetzt ist, ist natürlich auch eine politische Sache. Nagelsmann hat seinerzeit auch den Machtkampf in München gegen Neuer verloren. Wenn man nochmal zurückguckt, als Neuer verletzt war, hat Nagelsmann dessen Torwarttrainer ausgetauscht. Neuer hat in der Süddeutschen Zeitung ein großes Interview gegeben. Neuer ist noch da und Nagelsmann ist nicht mehr in München. Also das Ganze hat ja so viele Ebenen. Von daher, ich sehe da jetzt keine Möglichkeit, das wäre die falsche Entscheidung, Neuer jetzt aus dem Tor zu holen, genauso wie es die falsche Entscheidung wäre, jetzt zu sagen, Gündogan hätte jetzt 2 Spiele nicht super gespielt und zu sagen, ich wechsle da jetzt im Mittelfeld alles aus, im offensiven Mittelfeld. Also auch da finde ich es richtig, beim Kapitän zu bleiben.
Da wurde ja auch diskutiert. Findet er überhaupt in der Startelf einen Platz? Pit Gottschalk hat ja hier im Podcast auch schon gesagt, ich habe neulich meine Wunschelf aufgestellt und irgendwie fiel mir dann auf, oh, hab den Kapitän vergessen. Ging dir das auch so oder hatte der von Anfang an bei dir so eine ganz, ganz feste Rolle schon drin im Mittelfeld?
Ja, also er hat ja bei der letzten EM 2021, dieser Corona-Weltmeisterschaft, an der Seite von Toni Kroos im defensiven Mittelfeld gespielt. Das hat nicht so gut funktioniert, weil die beiden als Spielertypen zu ähnlich sind. Deswegen hat Nagelsmann jetzt auch reagiert und Kroos und Andrich, also einen anderen Spielertypen neben Kroos platziert und Gündogan auf die 10, was sozusagen von der Struktur eigentlich gut ist, einen erfahrenen Spieler zwischen Musiala und Wirtz zu stellen, der auch im Blick hat, was die beiden Künstler da tun, die sich dann auch ein bisschen mehr ausmehren können, die nicht jede Konterabsicherung im Auge haben müssen. Und Gündogan hat auch klar gesagt, dass er das auch als seinen Job sieht, sozusagen mit dem rundum 360-Grad-Blick das zu erkennen. Das hat man jetzt gegen Griechenland nicht so gesehen. Da sind die Konter viel zu gefährlich gewesen, was aber auch am schwachen Aufbauspiel auch hinter Gündogan lag, weil auch Kroos und Andrich nicht so gut gespielt haben zeitweise. So ist auch übrigens das 0:1 durch einen halben Ballverlust von Kroos passiert. Dadurch ist Deutschland unter Druck geraten. Von daher, ich würde da jetzt keine Änderungen im Eröffnungsspiel sehen. Da sehe ich schon, dass Gündogan diese Rolle ausfüllen sollte. Er wirkt ein bisschen erschöpft. Er hat in der Saison für Barcelona fast jedes Spiel gespielt, hat das auch selber gesagt. Aber ich denke, dass diese Woche jetzt auch nochmal Zeit gibt, den Akku aufzufüllen.
Die Entscheidung von Nagelsmann, jetzt den vierten Torwart doch nicht mitzunehmen, nachdem er ja über Wochen lang immer gesagt hat, nö, wir gehen mit vier Torwarten rein, Nübel darf mit, auch wenn er nicht spielen wird, aber er soll schon mal Luft schnuppen. Den jetzt auszusortieren, wie hast du das wahrgenommen und kannst du die Begründung von Nagelsmann da verstehen?
Nee, kann ich insgesamt nicht verstehen. Fand ich nicht sonderlich konsequent, finde ich sozusagen als Kommunikation, finde ich jetzt nicht so die ganz geglückte Kommunikation, weil er das klar so formuliert hat. Er hat ja auch klar gesagt, dass er seine erste Elf zusammen hat und jeder seine Rolle ausfüllt. Daran messe ich ihn natürlich auch, muss ich klar sagen. Und das hat mich jetzt schon überrascht. Zumal Nagelsmann ja auch anfangs gesagt hatte, ihm reicht eigentlich ein 23er Kader. Ja. Es war ja am Anfang noch nicht so klar. Wird die UEFA das erlauben, 26 Spieler? Nagelsmann hat damals gesagt, dann soll das doch vielleicht jeder Verband selber machen, kann ja auch jeder Verband selber entscheiden, 23 oder 26. Er hat dann gesagt, okay, ich nehme die 26, dafür aber vier Torhüter. Und jetzt nimmt er 26 und doch nur drei Torhüter, weil er sich doch nicht so richtig entscheiden kann, welchen Feldspieler er dann hätte aussortieren müssen. Also das konnte ich jetzt in der Form nicht so ganz nachvollziehen. Ist für Nübel, der ja der einzige deutsche Torwart ist zwischen 25 und 30, der wirklich das Format hat, irgendwann mal diese Alten, ich meine Neuer 38, Ter Stegen ist über 30, Baumann ist über 30, Trapp ist über 30. Da ist also der Nübel der einzige in dieser Alterskategorie. Das habe ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen können, muss ich ehrlich sagen.
Zumal er ja dann doch noch einen Nürnberger Torwart holt, um dann diese Trainingsgruppe aufzufüllen. Also
muss man schauen, was das auch mit der Gruppe dann macht. Vielleicht reden wir da auch in einer Woche. Wahrscheinlich ist es so, dass wir da natürlich nicht mehr drüber reden.
Haben wir andere
Themen. Trotzdem finde ich das natürlich schon nicht stringent sozusagen in der Kommunikation und Strategie.
Dann gucken wir nochmal auf ein paar weitere Themen. Und zwar, wie würdest du denn spielen? Du warst früher Stürmer. Und du hast eine Geschichte, eine gemeinsame Geschichte mit Horst Rubisch.
Meinst du, dass ich mal in Wolfsburg das 1-0 geschossen habe und wir dann in Wolfsburg gewonnen haben? Damals war der VfL Wolfsburg tatsächlich noch in der Oberliga. Mhm. Und das Stadion damals hat Rubesch rausgerufen und kurz danach ist Rubesch tatsächlich in Wolfsburg entlassen worden.
Ganz genau.
Ja.
Du bist glaube ich, der Einzige. So. Du bist nicht der einzige Journalist, der einen Bund oder der einen späteren großen Trainer abgesägt hat. Das schaffen Journalisten sonst auf andere Art und Weise, aber du hast es tatsächlich auf dem Feld geschafft.
Aber das war auch nie mein Anspruch, auch als Journalist Trainer abzusägen. Ich habe eigentlich immer eher sozusagen gedacht, Trainer brauchen auch irgendwie Unterstützung. Aber es kann natürlich auch Zeitpunkte geben, an denen es halt einfach nicht mehr weitergeht. Ich weiß nicht, wie das damals in Wolfsburg war, aber ich weiß auf jeden Fall, bei Hansi Flick war dieser Zeitpunkt eigentlich schon nach der WM in Katar unbedingt gegeben. Man hat sich dann von Oliver Bierhoff getrennt und so gedacht, ja, jetzt mit Bierhoff haben wir jetzt mal eine Botschaft nach draußen, jetzt können wir irgendwie so weiterwerkeln. Und das hat dann noch wieder viel zu lange gedauert. Es war für alle eine bleierne Zeit. Da habe ich dann auch natürlich in dem Fall geschrieben, das muss passieren, schon direkt nach Katar. Aber dass ich jetzt irgendwie, eigentlich bin ich einer, der versucht, jetzt irgendwie nicht immer im Trainer sozusagen ganz schnell das schwächste Glied zu erkennen. Ist auch natürlich nicht mein Job, Trainer in irgendeiner Form zu unterstützen. Damals waren wir im Abstiegskampf mit unserer Mannschaft FC Mahndorf und brauchten den Sieg in Wolfsburg und haben es geschafft.
Und du hast als Stürmer geliefert, aber das ist auch genau der Punkt, auf den ich raus wollte. Horst Rubisch hat jetzt gesagt, also so ein Stoßstürmer in der deutschen Nationalmannschaft im System von Nagelsmann, den würde ich mir wünschen, kann man verstehen. Er war ja selber einer. Du, der selber Stürmer warst, kannst du diesen Wunsch nachvollziehen und hast du vielleicht sogar denselben Wunsch?
Ich muss sagen, ich finde, der Kai Havertz war jetzt ja eigentlich der mit für die Wende gesorgt hat gegen Griechenland. Der hat die ganze Saison in Arsenal, die ganze Rückserie dort auch gespielt, hat knappes Abseitstor, glaube ich, gegen Griechenland geschossen, in der ersten Halbzeit schon, und dann ja auch den Ausgleich erzielt, hat das gut gemacht. Und dann hat man noch den Füllkrug sozusagen als Alternative auf der Bank, der dann als Einwechselspieler seinen Job machen kann. Also ich hätte jetzt bei der WM in Katar im letzten Gruppenspiel gegen Costa Rica, da hätte ich unbedingt erwartet, dass Füllkrug von Anfang an spielt, weil das so ein Spiel war. Da musste man von rechts und da musste man vor allen Dingen hätte man mit ganz vielen Toren ja auch mit einem 8-0 selber das hinkriegen können, dass man drin bleibt. 4-2 hat ja dann nicht gereicht. Jetzt würde ich sagen, ist das okay mit Havertz, der auch gut in Form ist, der gut gespielt hat, und Füllkrug dann als Alternative finde ich die richtige Wahl. Mhm.
Also vorne entsprechend aufstellen, Neuer im Tor, Kroos und Gündogan die Achse in der Mitte. Wen würdest du sonst noch reinsetzen? Weichst du sonst in deiner idealen Startelf von der von Nagelsmann Stand jetzt ab?
Nee, würde ich jetzt nicht machen. Das man hat ja auch gesehen, dass die Mannschaft noch nicht stabil ist. Dass es noch keine Stabilität so ist, wie wir das eigentlich gedacht haben. Durch die Rückkehr von Kroos haben wir uns auch so ein bisschen einlullen lassen oder begeistern lassen natürlich von diesen beiden Spielen im März. Aber ich glaube, diese Mannschaft braucht noch mehr Halt und deswegen würde ich da jetzt nicht wild durchwechseln, sondern eigentlich die Mannschaft spielen lassen, die in den letzten Spielen von Anfang an so performt hat. Jedenfalls bei den Spielen, als alle da waren, gegen die Ukraine fehlten ja noch einige Spieler, aber genau die Aufstellung, da jetzt irgendwas zu wechseln, es sei denn, es wäre irgendjemand nicht ganz fit, dann könnte man sicherlich linker Verteidiger drüber sprechen, auch rechts. Henrichs hat das gut gemacht, als er eingewechselt wurde. Kimmich hat ein paar Probleme auch im Tempo gegen sehr schnelle Leute. Er braucht Hilfe, sowohl aus der Innenverteidigung als auch von dem Mann, der Mann vor ihm. Aber nee, so würde ich es jetzt erstmal belassen.
Nachteil, dass man jetzt in der Gruppe wahrscheinlich gegen drei Mannschaften spielt, die dann auch eher defensiv stehen, die dann eher so wie die Ukraine und Griechenland hinten erstmal auf Sicherheit setzen, um dann mit schnellen Kontern eben aktiv zu werden, würde sich die deutsche Mannschaft gegen spielerisch starke Mannschaften wie Frankreich oder die Niederlande leichter tun?
Ja, wahrscheinlich ja, wenn man den März sieht, aber jetzt die Griechen habe ich jetzt auch nicht da die ganze Zeit nur hinten drin gesehen. Die haben ja auch zum Teil echt gepresst und für frühe Ballverluste bei der deutschen Mannschaft gesorgt. Also dass man jetzt sagen kann, eine Mannschaft, die da vorne presst, die überspielen wir dann mal mit Leichtigkeit die erste Reihe. Das haben wir jetzt gegen die Griechen nicht gesehen. Von daher weiß ich nicht, ob die Franzosen und Niederländer so alles gegeben haben im März. Das würde ich jetzt nicht automatisch so sehen, dass Deutschland jetzt gegen die das sich ganz leicht tun würde, gegen Mannschaften, die offensiver ausgerichtet sind. Das ist nicht der einzige Schlüssel. Der Schlüssel ist es, dass man auf jeden Fall eine gute Konterabsicherung hat, dass man da stabil steht, dass man nicht zu viele im Vorwärtsspiel, nicht zu viele Bälle verliert. Das ist viel zu oft passiert gegen Griechenland, viel, viel zu oft. Das passiert zum Beispiel in einer Mannschaft wie Real Madrid mit Kroos nicht. Das sieht er jetzt den Unterschied zwischen seiner super eingespielten Vereinsmannschaft und dem noch labilen Gebilde Nationalmannschaft.
Was sonst noch so los ist.
Jetzt beobachtest du die Nationalmannschaft, wir haben es gesagt, schon seit 1989. Du hast also einige Nationaltrainer dann auch erlebt, ja, alle seitdem, das ist ja eine ganze Menge und das sind ja auch ganz unterschiedliche Typen. Wer gefällt dir denn als Nationaltrainer so von der Art und vom Umgang her, jetzt auch von der journalistischen Seite her, am besten? Mit wem kann man am besten in Anführungsstrichen zusammenarbeiten?
Also auf jeden Fall war es mit Rudi Völler. War es schon bemerkenswert, auch danach diese Nähe, also Rudi Völler, der hat einen immer offen angeguckt, hat Hallo gesagt, was man von den Spielern ja gar nicht mehr so kennt jetzt. Die Distanz ist über die Jahre viel, viel größer geworden. Auch bei Joachim Löw war das so ein Verhältnis, das lange auch noch persönlich war. Beide waren auch Völler und Löw waren zum Beispiel beide auch bereit, so am Jahresende nochmal so ein Jahresendinterview zu geben, wo sie zurückgeblickt haben auf das ganze Jahr. Löw hat das am Ende dann nicht mehr gemacht. Er war dann halt auch der Weltmeistertrainer irgendwann. Aber es war im Umgang immer sehr respektvoll. Hat mir persönlich wirklich gut gefallen. Aber daran darf ich natürlich nicht bemessen, wie ich einen Trainer zu beurteilen habe, wie der mit mir persönlich umgeht. Das muss man wirklich außen vor lassen. Deswegen ist dann Joachim Löw auch arg kritisiert worden in seinen letzten Jahren, die ja dann auch bleierne Jahre waren, als es dann auch nicht mehr hingekriegt hat, als er dann natürlich auch unter dieser Corona-Zeit echt gelitten hat, wurde die Nationalmannschaft sozusagen dann auch noch dafür irgendwie mitverantwortlich gemacht, dass am Ende keine Zuschauer mehr im Stadion waren, hatte ich das Gefühl. Darunter hat Löw echt gelitten. Das waren Zeiten, als auch dieser persönliche Umgang noch möglich war, als die Trainer halt auch noch, als die Gruppe der Journalisten nicht so riesengroß war und die Trainer auch noch mal persönliche Interviews gegeben haben. Das hat jetzt mit Nagelsmann nicht mehr stattgefunden. Das ging nicht mehr. Der hat sich ganz gezielt rausgesucht, wo er große Interviews gibt. Das kann ich auch akzeptieren. Er muss ja auch seine Zeit irgendwie einteilen. Da kann er nicht mehr mit jeder kleinen Zeitung noch reden. Das ist schon okay.
Und es wird ja auch ein bisschen zugeteilt von den Pressesprechern der deutschen Nationalmannschaft. Da hast du ja auch einige erlebt. Von Niersbach über Stenger, Grittner bis jetzt zu
Franziska Wille.
Genau. Also auch da einige erlebt. Harald Stenger war auch dein Vorgänger als Nationalmannschaftsreporter bei der Frankfurter Rundschau. Hattest du bei dem leichtere Zugang? Hattest du da irgendwelche Boni gekriegt?
Naja, es ist ja klar, der war mein Vorgesetzter bei der Rundschau, ist dann 2001 zum DFB gegangen, ist dort Mediendirektor geworden. Und ich meine, das wäre jetzt echt gelogen, wenn ich sagen würde, ich konnte ihn nicht auch nochmal anrufen und auch nochmal nach einer Einschätzung fragen. Sag mal, wie ist denn die Situation? Also beispielsweise nachdem Rudi Völler da in Island nach dem 0:0 so diesen Vulkanausbruch im Gespräch mit Waldemar Hartmann erlebt hat, so kannte ich Rudi Völler ja auch noch gar nicht. Ich kannte den ja sogar noch aus Bremen von meiner Weserkurierzeit, den Völler, und der war immer so nett. Und ich hatte diesen anderen Rudi Völler so noch nie kennengelernt. Und dann hat mir halt natürlich der Harald Stenger, das hat er aber eigentlich mit allen Journalisten, man konnte den immer auch mal anrufen und hat dann auch einem so ein bisschen Hintergründe über die Leute gegeben, über die Abläufe. Das hat er schon gemacht. Das haben aber Leute wie Jens Grittner und jetzt die Franziska Wille sind dazu auch bereit, uns so ein bisschen mitzunehmen. Weil man muss ja auch mal ehrlich sagen, wir kriegen ja auch nicht mehr so viel mit. Es ist ja nicht so, dass man irgendwie alle Handynummern der Spieler hätte und die jetzt bereitwillig während eines solchen Turniers mit einem sprechen. Das machen die nicht mehr. Ja? Das geht nicht mehr. Man kann vielleicht... Einige Kollegen haben sehr guten Draht zu den Beratern. Da kriegt man vielleicht nochmal Informationen. So läuft das halt mittlerweile. Man hat diese Pressestunde, eine Stunde am Tag, heute auch von 13 bis 13.45 Uhr im Grunde. Und so, dass man wirklich weiß, wie gut ist denn die Stimmung oder wie schlecht, auch in Katar, wie schlecht die Stimmung tatsächlich war, das haben wir dann durch diese Amazon-Doku gesehen. In den Pressekonferenzen waren ja eigentlich immer alle ganz gut drauf und haben uns eigentlich so ein Bild gegeben, hey, das läuft hier eigentlich alles wunderbar. Das ist echt schwierig für einen Journalisten, auch für einen, der ewig dabei ist, das wirklich beurteilen zu können. Das maße ich mir nicht an.
In Herzogenaurach ist das Team der deutschen Mannschaft dann zusammengezogen. Ihr Journalisten seid ja auch in der Nähe. Wie läuft so eine Woche jetzt vor EM-Start auch für dich persönlich ab?
Ja, ich habe ein paar Sachen vorbereitet. Wir haben Interviews geführt mit den Fanvertretern von der Koordinationsstelle der Fanprojekte. Das ist jetzt am Montag erschienen. Wir haben noch ein großes Interview mit Markus Stenger und Max Scher, den beiden operativen EM-Organisatoren, die sozusagen hinter Philipp Lahm die ganze Organisation dieser Europameisterschaft machen. Ist ja ein Joint Venture zwischen der UEFA und dem DFB. Da werden fast 2 Milliarden Euro umgesetzt. Die beiden erzählen mal, wie sie diese Europameisterschaft organisieren. Das erscheint. Der Medientag hat letzte Woche stattgefunden. Wir konnten mit allen Spielern reden. Diese Woche gibt es jeden Tag bis Donnerstag Medienstunden. Am Montag mit Niklas Füllkrug, wie die Tage danach organisiert sind, wer wann dran ist, wissen wir noch nicht. Am Donnerstag, am Tag vorm Spiel, wird Julian Nagelsmann am Abend in München noch eine Pressekonferenz geben. Ich habe ein großes Nagelsmann-Porträt zum Eröffnungsspieltag vorbereitet. Solche Sachen. Ich habe eine Geschichte über Franziska Wille, die neue Pressesprecherin, die hat das Gesicht des deutschen Fußballs irgendwie jetzt sein wird, die jede Pressekonferenz, man wird ja da auch irgendwie zum Star. Harald Stenger ist das auch geworden bei der WM 2006, als er jeden Tag groß im Fernsehen war. Die Pressekonferenzen werden seit 2002 live übertragen. Das macht ja natürlich auch was mit den Leuten, die auf einmal die in der zweiten Reihe dann irgendwie so in die erste Reihe rücken. Und ich habe noch eine Geschichte über den Teampsychologen Hans-Dieter Herrmann, der seit 2004 Teampsychologe ist, vorbereitet, dessen Aufgabe jetzt ja auch groß wird, diese Erwartungshaltung des Landes. Der muss ja auch für alle Spieler da sein. Und viele Spieler haben auch schon gesagt, dass sie die Hilfe von Herrmann in der Vergangenheit immer wieder benötigt haben. Ja. Also so sieht das ungefähr aus. Ich wohne hier bei meinem Bruder und meiner Schwägerin mit den drei Kindern, die natürlich hier auch im EM-Fieber sind. Die Jungs sind laufen hier in Deutschland Trikots rum. Zufällig wohnt mein Bruder in Erlangen. Das ist 12 Kilometer von Herzogenaurach entfernt. Ich kann dann da immer hinfahren zu den Trainingseinheiten, die wir immer eine Viertelstunde beobachten dürfen. Dann werden wir rausgeworfen. Es gibt Montag ein großes Training mit 4000 Zuschauern. Da dürfen wir natürlich dann auch das ganze Training sehen. Sonst aber auch nur 15 Minuten. Dann müssen wir den Trainingsplatz verlassen, so dass wir uns natürlich auch nicht wirklich ein Bild über die Leistungsstärke der Mannschaft oder eines jeden Spielers im Training bilden können. Da müssen wir auch ganz ehrlich sein.
Also verbindest du den Job dann auch mit dem Persönlichen, also mit guten Erfahrungen mit der Familie. Das ist natürlich dann auch ein Vorteil von so einer Heim-EM oder von so einem Heimturnier, was sich dann positiv abhebt von zum Beispiel Katar, weil da seid ihr ja dann auch im Umfeld der Nationalmannschaft über die gesamte Zeit, solange wie die deutsche Mannschaft im Turnier ist, aber ja dann doch eher, ja, hat das was von Klassenfahrt dann?
Klassenfahrt ist ja immer irgendwie vor allen Dingen Spaß haben, Quatsch und Quatsch machen. Ehrlich gesagt, ich habe ein bisschen Problem persönlich damit abschalten zu können. Ich wach morgens auf und es dreht sich im Kopf und ich schlafe damit abends ein. Da helfen mir meine Neffen so ein bisschen, dass ich dann auch mal abends mit denen im Garten hier Fußball spiele. Das in Katar war ich mit drei Kollegen, mit drei sehr netten Kollegen in einem Apartment zusammen. Wir haben uns auch zu viert einen Mietwagen geteilt und haben uns auch gegenseitig geholfen. Also das ist was du mit Klassenfahrt sagst. Das ist schon irgendwie, was das angeht, ist es wirklich so, dass man irgendwie so eine Familie auch unter den Kollegen bildet. Weil jeder ist auch mal ein bisschen schwächer drauf. Ja. Und das ist ähnlich wie in so einer Fußballmannschaft. Jeder hat auch mal einen Tag, wo er auch mal Unterstützung braucht, wo auch mal einen Arm um die Schulter und auch mal eine Hilfe meiner Idee, eine Geschichte zu schreiben. Und da haben wir zum Beispiel zu viert damals in El Baid, das war da mitten in der Wüste, haben wir uns entschieden, zwischen Doha und die deutsche Mannschaft war ja damals 100 Kilometer nördlich von Doha in der Wüste untergebracht. Wir haben uns genau in die Mitte, in der Mitte so ein Apartment gesucht. Wir konnten zu Fuß zu den beiden Spielen in dem Wüstenstadion in El Baid durch die Wüste latschen zum Stadion und nachts wieder zurück. Und das empfinde ich wirklich als ganz wichtig. Ich habe da auch viele so Freundschaften gefunden über die Jahre von Leuten, die auch wissen, dass sie mich jederzeit anrufen können, wenn sie mal irgendeine Hilfe brauchen. Und wo ich auch weiß, hey, den kann ich jetzt mal anrufen. Wie sieht der denn das? Ja, weil das immer alles alleine nur mit sich selbst auszumachen, ist keine gute Idee. Ja. Natürlich ist die Redaktion in Frankfurt, die mir auch hilft. Aber die sind ja auch dann in Frankfurt und müssen da die ganze Zeit die Zeitung machen. Mein Chef Jörg Hanau macht das super. Aber die Unterstützung hier der Leute, dass man sich auch mal abends mit einem trifft oder mit mehreren, da habe ich auch die Kollegen der FAZ zum Beispiel, die Frankfurter Kollegen, die Kollegen der Süddeutschen Zeitung, mit denen ich mich sehr gut verstehe. Ja, das ist ganz wichtig.
Kein großer Konkurrenzkampf dann unter euch da. Kollegiales Miteinander, sogar freundschaftlich. Ja. Das klingt doch gut.
Ja. Natürlich, wenn jemand mal irgendwie was exklusiv hat, freut er sich darüber. Ein Thema, das ist schon klar, aber trotzdem hilft man sich, wo man kann, das muss ich wirklich sagen.
Weißt du genau, wie viele Länderspiele du verfolgt hast? Bist du Rekordnationalspieler der aktuell aktiven Journalisten?
Nee, auf keinen Fall, aber ich habe eben auch so ein bisschen angegeben, das erste Spiel 1989, da hat mein damaliger Chef Heinz Fricke, mit dem ich noch immer befreundet bin, der natürlich längst pensioniert ist, in Bremen wohnt. Der hat mich damals hingeschickt, 1989, aber ich war dann nicht die ganze Zeit schon der Nationalmannschaftsreporter. Mhm. Das hat dann auch wieder ein paar Jahre gedauert. Meine erste Weltmeisterschaft war 1998 und hier sind noch Klaus Bergmann von dpa und Oliver Hartmann vom Kicker. Die sind so in meiner Altersklasse und haben noch mehr Erfahrung, sind noch länger dabei, sind auch zwei super Kollegen, mit denen ich mich auch regelmäßig austausche. Also wir haben hier so eine Gruppe von Oldies. Mhm. Und wir haben auch natürlich unglaublich viele ganz junge Kollegen, die, die unglaublich schnell sind, die selbstbewusst sind, die in den sozialen Netzwerken super fix unterwegs sind. Ich bemühe mich da auch, aber ich bin jetzt auch schon über 60, mache auch mein Tagebuch jeden Tag, würde mich auch freuen, wenn das hin und wieder gelesen wird. Das teile ich zum Beispiel auf Instagram, hat mir mein Sohn und Tochter geholfen, wie ich das mache, Instagram-Story, Facebook und WhatsApp. Ja, das mache ich also, weil man ja natürlich auch irgendwie sich freut, wenn ein paar Leute einen lesen. Ne? Das definitiv. Ist ja schon klar. Und das findet ja im gedruckten Blatt längst nicht mehr so statt. Also unser Online-Angebot, wir gehören ja zu der großen Ippen-Gruppe, ist ja auch riesengroß. Mhm. Und unsere Texte sind noch nicht hinter einer Bezahlschranke. Die kann man momentan noch alle so lesen. Ja, von daher mache ich da jetzt ein bisschen Werbung.
Ist völlig erlaubt, absolut in Ordnung. Das dafür dient doch auch unser Podcast und auch der Newsletter von Pitt, um einfach das Beste aus dem Netz zu sammeln und den Leuten aufzubereiten. Und dazu gehören deine Texte definitiv dazu.
Den Newsletter lese ich natürlich jeden Tag. Der ist auf jeden Fall eine Hilfe, dass man da auch mal gucken kann, was machen so die anderen. Mhm. Und ja, so das ein oder andere Abo von der einen oder anderen Zeitung habe ich natürlich, damit ich Bescheid weiß, was machen die anderen. Das ist echt wichtig. Mhm.
6.10 Uhr jeden Morgen werktags. Wenn ihr ihn abonniert unter feverpitch.de. Den Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und da freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr ja, da ein paar Rezensionen schreibt, wenn ihr es liked, wenn ihr es abonniert, wenn ihr es weiter sagt. Wie viele Länderspiele kommen denn jetzt bei der EM aus deiner Sicht noch dazu? Um ganz galant die Frage nach der Glaskugel und dem Tipp noch einzubinden am Ende.
Ich bin so schlecht, ja. Also in sowas. Ich gebe jetzt mal zu, 2014, Trainingslager damals im Passaiertal. Da war Neuer verletzt, hatte eine Schulterverletzung aus dem Pokalfinale. Khedira hatte seinen Kreuzbandriss noch nicht wirklich überstanden. Ich weiß, Philipp Lahm ist auch Runden gelaufen, der war auch nicht fit. Und Bastian Schweinsteiger war auch, der hat so eine Art Corona-Training da absolviert und mal so die ersten Pässe gespielt. Und dann wurde Deutschland Weltmeister 2014. Mhm. Hätte ich damals ehrlich gesagt nicht gedacht, haben die meisten Kollegen auch nicht gedacht, haben gedacht, die Probleme sind echt zu groß. Und ich traue mich echt nicht zu sagen, dass das was wird. Aber ich fände es natürlich für unser Land, wenn das irgendwie helfen würde, der Fußball, dass die deutsche Nationalmannschaft erfolgreich spielt und dass so ein bisschen für einen Klebstoff sorgt unter uns und diese Gräben in der Gesellschaft vielleicht ein bisschen zuschütten kann und uns allen so ein bisschen wieder mehr Optimismus verschafft. Da wäre ich echt dankbar. Allein, dass das sozusagen wirklich für die Zukunft nachhaltig funktioniert, da bin ich halt leider skeptisch.
Den Wünschen schließe ich mich an. Tolles Schlusswort. Auch wenn die Skepsis am Ende dann noch da ist, aber vielleicht kann die Nationalmannschaft, vielleicht kann die EM diese Skepsis dann ja auch verwischen bzw. wegwischen. Das wünschen wir uns alle. Jan-Christian, vielen Dank.
Malte, vielen Dank.
Feverpitch, der Fußballpodcast.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.